Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der TAZ und zum TAZ-Gespräch in Leipzig. Bitte begrüßen Sie den Politikwissenschaftler Klaus Leggerwie. Ja, mein Name ist Peter Unfried und das Buch, über das wir sprechen wollen, das habe ich Ihnen hier hingestellt, Politische Zeiten, Beobachtung von der Seitenlinie, erscheint bei C. Bertelsmann und kostet 24,99 €. Ich möchte Ihnen Klaus Leggerwie ganz kurz vorstellen. Er ist 1950 geboren, in Köln aufgewachsen. Er lehrt Politikwissenschaft in Gießen, leitet das Kulturwissenschaftliche Institut in Essen und vieles mehr, Klammer auf, Klammer zu. Seine großen Themen: Multikulturalismus, Globalisierung, Europa, Klimawandelbewältigung, also praktisch alles. Und man kann, glaube ich, ohne übertriebene Bescheidenheit sagen, er gehört zu den wichtigsten öffentlichen Intellektuellen in Deutschland. Ja, Klaus Leggerwie. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben, was im Grunde eine Art Autobiografie ist, aber auch eine Bestandsaufnahme der Welt, würde ich sagen, der letzten 50, 60 Jahre. Und mir hat er im persönlichen Gespräch gesagt, dieses Buch, Herr Leggerwie, sagten Sie, habe ich mir gegönnt. Was heißt das?
Naja, weil man als B-Prominenter, der ich bin, nicht unbedingt ins Fernsehen kommt mit irgendwelchen Autobiografien. Aber ich habe gedacht, in meinem Leben habe ich relativ viel erlebt. Ich bin sehr viel durch die Welt gekommen. Ich habe in den Universitäten, aber auch viel außerhalb, im Journalismus bin ich tätig gewesen. Und ich wollte gewissermaßen die Periode, die ich da überblicken kann, das geht los mit dem Jahr 1959, wo ich mein erstes, in Anführungszeichen, politisches Erlebnis hatte und das hier verzeichne als Schlüsselerlebnis, bis in die Gegenwart, die politischen Zeiten, in denen wir in dieser Zeit gelebt haben, und die Zeiten waren sehr politisch, die wollte ich mal Revue passieren lassen. Da habe ich aber jetzt nicht eine distanzierte Beobachtung von der Tribüne aus geschrieben, also die analytische Perspektive des Politologen oder Soziologen oder Kulturwissenschaftlers, der eben sagt, so und so hat sich die Bundesrepublik entwickelt. Das wissen wir jetzt, wie das war. Ich wollte es aus meiner Warte beschreiben, und auch aus einer manchmal etwas abweichenden Weise im Blick auf meine Generation. Ich gehöre der politischen Generation der sogenannten 68er noch so gerade altersmäßig an. Und darüber gibt es bestimmte Bilder in der Öffentlichkeit. Die werden wir jetzt nicht alle aufrufen. Und ich wollte eigentlich mal zeigen, wie man zu sowas wurde, auf welchen krummen Wegen man auch zu sowas wurde, dass das sehr vielfältig und pluralistisch ist, was sich alles unter dem Namen 68 verbirgt. Und jetzt kommt so eine These in dem Buch, dass im Grunde genommen diese Generation vielleicht das ein oder andere auch etwas übertrieben hat und falsch gemacht hat, dass es mir aber recht wäre, wenn wir heute wieder weiter uns in politischen Zeiten fühlen würden und derselbe Schwung, den wir Anfang der 60er genommen haben, wenn der jetzt einfach nochmal käme im Blick auf die gerade angesprochenen Probleme. Denn was Peter Unfried gesagt hat, dass ich im Grunde genommen über alles handle, das stimmt für meine Disziplin nicht. Also die Politikwissenschaft beschäftigt sich mit den Themen eigentlich eher am Rande. Und ich denke, wir sollten sie ins Zentrum rücken. Wir haben mit den Flüchtlingen jetzt eine ganz andere Dimension von Einwanderung wieder. Wir haben im Blick auf die Vergangenheitsbewältigung das Bewusstsein, dass für die deutsche Geschichte nicht nur der Holocaust prägend ist, sondern auch die gesamte andere Unterdrückungsgeschichte, die mit dem Namen Gulag verbunden ist. Und das ist noch nicht angekommen. Und es ist für die Bewertung dessen, was gerade zwischen Russland und der Ukraine stattfindet, von großer Bedeutung. Und wir haben natürlich die große ökologische Frage, von denen der Klimawandel nur einer ist. Und ich denke, das sind Fragen, die ein neues politisches Engagement einfach verdienen. Und wir sollten wieder anfangen, etwas größer zu denken und etwas in größeren Dimensionen zu denken, uns was vorzunehmen, nicht nur über den schlimmen Zustand der Welt zu lamentieren, sondern einfach neu anzufangen, das Politische auch neu zu begründen und dann wieder in politische Zeiten zurückzukommen. Viel zu sehr ist bei uns, gehen Sie über die Messe, durch den Markt und durch die Unterhaltung geprägt. Ich denke, die Politik als solche sollte wieder ins Zentrum unseres Lebens rücken. Das muss nicht so geschehen, wie wir das gemacht haben. Das ist nicht Zeigefinger 68, wir waren klasse. Es ist eigentlich eine exemplarische Geschichte, wie man zu so einem politischen Menschen wurde. Und damit sage ich nicht, alle sind auf demselben Wege so geworden oder alle können nur so werden. Das suchen sich die Leute aus. Es ist also mit anderen Worten ein Buch für Angehörige meiner und der nächsten Generation, die sich das mal anschauen, aber auch für Leute, die um die 25 oder 30 sind, die einfach mal reinschauen und sagen, wie haben die das eigentlich damals gemacht?
Also komm nochmal zurück auf die Frage, wie in diesem Buch Weltgeschichte und Biografie verknüpft ist. Also eine aus meiner Sicht der schlimmsten Phrasen von 68 ist, das Politische ist privat oder das Private ist politisch vielmehr. Und es war etwas, was ich irgendwie viele Jahre oder Jahrzehnte nicht verstanden habe. Was heißt das eigentlich genau? Meistens lief das... es lief auf irgendetwas raus, was mich nicht überzeugt hat. Und in dem Buch ist es zum ersten Mal, und das finde ich auch sehr faszinierend daran, dass mir auf eine ganz einleuchtende Weise erklärt wird, wie das private, biografische mit der Welt verknüpft ist. Und zwar jetzt nicht nur passiv, sondern teilweise auch auf eine aktive, teilnehmende, eingreifende Art und Weise.
Ja, in dem Buch muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass da nur über bestimmte weltpolitische oder deutschpolitische Ereignisse gehandelt wird. In dem Buch spielt populäre Kultur im umfassenden Sinne eine ganz große Rolle. Also das, womit man seine private Zeit verbringt. Also bei mir war das Rockmusik, bei mir waren das Autos. Ich bin ein Autonarr gewesen, vom Tüftler und Schrauber hin zu einem Freund englischer, italienischer Sportwagen. Ich habe mich natürlich jetzt ökologisch eingebremst, aber eine Zeit lang habe ich das exzessiv betrieben. Jemand, der 50 geboren ist, ist noch völlig in diesem Autowahn aufgewachsen, jedenfalls als Junge. Und was ich tue, ist gewissermaßen diese privaten Vorlieben in einer sogenannten Auto-Biografie mal reflektieren. Also das heißt, was ist eigentlich aus diesem Auto, wie ist der eigentlich begründet? Der hat zu tun mit Technik, mit Fortschrittsvorstellung, mit Wachstumsvorstellung, mit Geschwindigkeit und dergleichen mehr. Und ich reflektiere das ein bisschen in dem Buch. Auch die Rockmusik ist natürlich jetzt nicht nur ein privates Vergnügen gewesen. Dietrich Diederichsen hat mich in seinem Buch über Pop auf eine interessante Idee gebracht. Er schreibt dort nämlich über Bob Dylan. Wer kennt Bob Dylan nicht? Und über Ray Davies, das ist der Bandleader der Kings, das war meine favorisierte Band. Er schreibt über die, dass die sehr schwache Stimmen hatten. Das waren so, ja, Sie kennen das bei Bob Dylan, so ein Nuschler. Und wenn der kein Mikro gehabt hätte, dann hätten Sie gar nichts gehört von ihm. Das heißt, diese elektrische Verstärkung, zu der ja Bob Dylan zum großen Verdruss all seiner Freunde, die auf Folkmusik und nicht verstärkter Musik bestanden haben, gegriffen hat, hat eigentlich die Stimmen unserer Generation, die in dem damaligen Kontext erstmal nicht hörbar waren. Es war ein anderer Sound in den 50er und 60ern. Wir haben uns gewissermaßen das Mikrofon und das Megafon genommen und unsere Anliegen eigentlich dadurch verstärken können. Das heißt, aus der Position der absoluten kleinen radikalen Minderheit, die wir waren, konnten wir über diese Instrumentarien dazu kommen, uns zu artikulieren. Wir waren ziemlich rotzfrech dabei. Wir haben aber auch die Möglichkeiten bekommen, weil die Generation, die vor uns war, die konnte man mit einem Stichwort sehr leicht ins Hintertreffen oder in die Defensive rücken. Das hieß Nationalsozialismus. Also Lehrer, Richter, Hochschullehrer, ja, das war damals ganz einfach, sie zu delegitimieren. Das war auch gemein, was wir gemacht haben. Aber wenn man so in so eine Menge wie hier schoss und gesagt hat, ihr seid alle Nazis, dann stimmte das bei 30-40%. Insofern waren das Verstärkungen. Und die populäre Kultur, also sozusagen dieser Zusammenhang von populärer Kultur, speziell der Musik und dem Politischen, der wird in diesem Buch habe ich versucht, sozusagen das zu beschreiben. Und dabei spielt dann bei mir, aber das sind so eigentlich in einem Kapitel abgehandelte Nebensächlichkeiten, auch der Fußball eine große Rolle. Auch der hat für mich etwas ganz Interessantes. Ich war immer Tormann, weil ich zu schlecht Fußball gespielt habe. Das heißt, man stellte mich ins Tor und in dieser Rolle fing ich an zu brillieren. Natürlich nur ein, zwei Jahre. Und das war beim FC Köln unter anderem, aber ich war auch für den FC Köln zu schlecht und musste dann zur DJK Siegfriedia, so hieß der Verein. Ich wurde sozusagen abgegeben, habe dort aber mehrere Spiele auch gegen D-Jugendliche des FC Köln durchaus meinen Mann gestanden. Das Fußballerische hat auch etwas Interessantes und die Rolle des Tormanns, die ist fantastisch. Sie sind der Retter in letzter Not. Also Sie haben den Überblick von hinten über das gesamte Spiel. Sie kennen die ganze, können die ganze Strategie lesen. Also mir hat diese Rolle sehr gut gefallen.
Wobei der Torwart, ich will das nicht überstrapazieren, natürlich im Grunde eine passive Figur ist.
Ja, aber er muss dann, wenn es wirklich brennt, muss er da sein.
Übrigens, was ich nicht verstehe, dass man zu schlecht für den ersten FC Köln sein kann.
Ich meine, das ist es ja, was einen auch wirklich hart macht. Fan des ersten FC Köln zu sein, das war in den 50ern und 60ern grandios. Wir waren das Bayern München der 50er und 60er Jahre. Wir waren in der Weise dominant, 63, 64 deutscher Meister. Und seitdem geht es eigentlich immer auf und ab, erste Liga, zweite Liga, erste Liga, zweite Liga. Aber der echte Fan, ich würde denen die Treue halten, wenn die in die vierte Liga gehen. Was mich anekelt heute am Fußball, sind die Rieseninszenierungen der Ultras. Und wir haben gerade in Köln damit riesige Schwierigkeiten mit den sogenannten Boys, die einfach mich zum Beispiel davon abhalten, weiterhin ins Stadion zu gehen.
So, letzte Fußballmetapher noch mal auf diesen Titel zurückzukommen. Seitenlinie heißt im Grunde, ich gucke nicht zu Hause am Fernseher. Ich bin nicht sozusagen nur Konsument, bin aber nicht auf dem Platz und agiere selbst. Aber ich bin nahe am Platz oder manchmal, wie beim Multikulturalismus, mische ich auch tatsächlich auf dem Spielfeld mit.
Ja, den Titel verstehen viele nicht, weil sie halten ihn für Koketterie. Also du bist doch gar nicht an der Seitenlinie, ja? Ich bin an der Seitenlinie. Ich bin nicht auf der Tribüne. Also ein ordentlicher Professor, der sitzt auf der Tribüne, analysiert das Spiel und arbeitet darüber 3 Jahre und erzählt dann, wie es gelaufen ist. Das tue ich nicht. Ich bin dabei und mache gleich mit. Ich bin aber auch nicht am Spielfeld. Ich spiele nicht selbst mit. Ich war weder auf den Barrikaden des Pariser Mai, noch habe ich das Amt für multikulturelle Angelegenheiten aufgebaut noch und so weiter. Sondern ich war immer nah dabei. Und an der Seitenlinie, wer hält sich da auf? Ich meine, wir wollen das jetzt mit dem Fußball nicht überstrapazieren, weil auch weibliche Menschen viele unter uns sind, aber die auch Fußball mögen, ganz genau. Und viele Männer hier sind, die es aber satt haben, dass wir dauernd über Fußball reden. Ich will nur noch kurz sagen, an der Seitenlinie ist man Trainer oder Notarzt oder Linienrichter. Also stellen sich solche Rollen vor als Metapher und die habe ich in meinem Leben gelegentlich mal einnehmen können.
Und angefangen haben Sie im Grunde auch als politischer Journalist, also mitschreiben. Und da würde ich Sie bitten, jetzt auch mal kurz was vorzulesen, damit wir so eine Vorstellung über den Sound auch dieses Buches kriegen.
Das ist ein kurzes Stück. In den ersten 9 Kapiteln des Buches werden sogenannte Schlüsselszenen beschrieben, die alle in meiner Kindheit und Jugend spielen. Also die sozusagen nach vorn weisen, die etwas mitgeben. Alle von Ihnen wissen, dass Prägungen in der Kindheit zum Teil sehr nachhaltig sein können. Manchen fallen einem auch erst sehr viel später ein. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, warum ich eigentlich angefangen habe zu schreiben. Und dabei ist mir Folgendes eingefallen. Das dauert ungefähr 5 Minuten. Der Anstoß zum Schreiben kam von meiner Mutter. Sie war neugieriger und unternehmungslustiger als mein Vater. Nicht der Philologe, von dem man es vielleicht erwartet hätte, sondern sie, die Hausfrau und ehemalige medizinisch-technische Assistentin, animierte mich ungewöhnlich früh zum Schreiben. Anlass war eine Schiffskatastrophe, die das Land im August 1957 in Atem hielt. Der bis heute nicht ganz aufgeklärte Untergang des frachtfahrenden Segelschulschiffes Pamir. In einem Hurricane auf dem Weg von Buenos Aires nach Hamburg kamen 80 von 86 Besatzungsmitgliedern ums Leben. Die Porträts der jungen Kadetten betrachtete ich in der neuen Illustrierten. In den Augen meiner stets kritischen Mama war ich ein Straßenjunge, der sich alle Nachmittage und bei jedem Wetter draußen herumtrieb, Fußball spielte und schlechten Umgang pflegte. Zum Beispiel mit dem unehelichen Sohn einer Putzfrau, dessen älterer Bruder ein arbeitsloser Alkoholiker war. Arbeitsloser Akademiker, gut. Ne? Als die Nachrichten von der verschwundenen Pamir für Aufregung sorgten, herrschte sie mich regelrecht an. Jetzt bleib doch mal zu Hause. Als ich gehorsamst nachfragte, was ich dort tun solle, verwies sie mich an den Küchentisch, an dem ich meine Version der Pamir-Geschichte zu Papier bringen sollte. In einer grünen Kladde erledigte ich das folgsam. Der entscheidende Umstand war, dass ich den kleinen, unbeholfenen Aufsatz keineswegs als Strafarbeit empfand und mir Schreiben von da an zunehmend Vergnügen bereitete. Es folgten noch viele grüne und andersfarbige Hefte und die Lust, Geschichten aufzuschreiben und auszudenken, hat mich seither fast nie mehr verlassen. Vor weißen Blättern habe ich keine Angst und der Writer's Block hat mich selten erwischt. Der Berufswunsch, der sich daraus entwickelte, war natürlich Schriftsteller. Dafür hängt man die Fußballstiefel irgendwann mit 17 an den Nagel, liest zeitgenössische Gedichte und Kurzgeschichten, geht bei der Gruppe 47 ins Fernstudium und besucht Dichterlesungen, bewundert Kölner Lokalmatadore wie den Schriftsteller Rolf-Dieter Brinkmann oder den Lyriker Jürgen Becker, der hat zuletzt Georg Büchner-Preis bekommen. Bei der Frankfurter Buchmesse drückt man sich an den Ständen von Suhrkamp, S. Fischer und Rowohlt herum. Vielleicht erhascht man den Velázquez-Blick eines Wichtigen und gehört irgendwie zur Szene. Kurz nach meinem ersten Versuch, als Kind schreibend die Welt zu verstehen, wurde ich gleich mit einem eklatanten Fall von Zensur konfrontiert. Zu verantworten hatte ihn ausgerechnet mein Vater. Werner Borsbach, Chefredakteur des Saphir, der Schülerzeitung des Apostelgymnasiums, das mein Vater leitete, hatte in dem Artikel Frühstück ans Bett restaurative Tendenzen in der frisch gegründeten Bundeswehr beklagt, die, fand er, mit Strammstehen zurück zur Wehrmacht drängte. Mein Vater schäumte, sah die Ehre der Soldaten verletzt und schritt als Zensor ein. Solche Storys interessierten nun aber den vehement gegen die Wiederbewaffnung eingestellten Spiegel brennend. Süffisant kommentierte er die Beschneidung der Meinungsfreiheit. Oberstudiendirektor Otto Leggevi, Klammer auf, Titel des Stücks »Ich war 8 Jahre lang Soldat«, Klammer zu, ließ kurzerhand das Blatt 7-8 aus dem Saphir entfernen. Borsbach musste die bereits verkauften, noch nicht entschärften Hefte einsammeln. Ende des Zitats im Spiegel. Im Saphir schrieb ich später selbst, aber keine vatermörderischen Artikel. Es bedurfte dann keiner unverlangt eingesandten und unbeantwortet gebliebenen Manuskripte, damit ich vom Gedichteschreiben Abstand nahm. Den mütterlichen Auftrag annehmend wurde Schreiben dennoch zum Beruf. Von der Pike auf lernen wollte ich es als Hospitant während meiner ersten Studiensemester bei der Kölnischen Rundschau, dem konservativen und kirchennahen Blatt der Domstadt. Für richtige Reportererfahrung durfte man nicht wählerisch sein. Die Lokalredaktion schickte mich Anfang der 70er Jahre zu Schützenfesten, goldenen Hochzeiten und auf die Nahrungs- und Genussmittelmesse Anuga. Auf Seite 1 des Lokalteils schaffte ich es mit einem Bericht über umstrittene Parkuhren am Ring, dem ersten Halbkreis um die alte römisch-mittelalterliche Innenstadt von Köln. Naheliegenderweise durfte ich über Hochschulangelegenheiten schreiben und ein paar längere Stücke für die Rundschau am Sonntag, eines über Hochseekapitäne am Rhein und ein anderes über einen Arbeitermaler. Dass ich den Begriff Journalismus, gleich Tagesberichterstattung, noch nicht ganz verstanden hatte, erfuhr ich durch einen deftigen Anschiss meines Lokalchefs. Die am Vortag im Jugendausschuss des Rates der Stadt Köln verhandelte Geschichte des Missbrauchs von Jugendlichen im katholischen Don Bosco-Heim hatte er dem Konkurrenzblatt Kölner Stadtanzeiger entnehmen müssen. Als Vertreter der Rundschau hatte ich es schlicht versäumt, nach der Sitzung mit der sensationellen Meldung in die Redaktion zurückzukommen und den Aufmacher des Lokalteils umzuschmeißen. Mir war offenbar nicht klar, dass Journalismus auf exklusive Neuigkeiten aus ist und nichts so alt ist wie eine Zeitung von gestern. Leider nicht berichten durfte ich deswegen als Greenhorn von Beate und Serge Klaasfeld aufsehenerregenden Versuch, im März 1971 Kurt Lischka, den einzigen SS-Obersturmbannführer, zu entführen, der als Pariser Gestapo-Chef die Deportation von 76.000 Menschen nach Auschwitz angeordnet hatte. Ein französisches Militärgericht hatte ihn in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt, doch wohnte Lischka weiter unbehelligt unter seinem Namen im Kölner Vorort Hohlweide und war als Prokurist im Getreidehandel tätig. Das Kidnapping schlug fehl, Beate Klaasfeld verbrachte einige Tage in U-Haft und wurde gegen Kaution freigelassen. Doch die spektakuläre Aktion hatte die internationale Öffentlichkeit auf unbehelligt gebliebene Gestapo-Konsorten aufmerksam gemacht. Das Lokale, dessen Glanz und Elend ich als Reporter kennenlernte, hat für mich seinen Reiz behalten. Ein Feldforscher, der ich in meinem Beruf geworden bin, ein Feldforscher ist ja sozusagen ständig im Dienst und entdeckt das große Ganze im Klein-Klein der sozialen Lebenswelt. Und auch ein polemischer Artikel sollte von Neugier und Empathie selbst für weniger sympathische Zeitgenossen beflügelt sein. Das branchenübliche Fertigmachen ist meine Sache nicht. So verstanden lernt man im Journalismus, Menschen zu respektieren, wie sie sind. Autoren mögen professionelle Ichlinge sein und zu Eitelkeit neigen, aber gut sind sie nur als Menschenfreunde.
Ja, Sie können ruhig klatschen. Ja, muss man sagen, das war natürlich ein schweres Versagen, dass man da die News irgendwie nicht geliefert hat. Wenn Sie das nicht wissen, das ist wirklich das Allerschlimmste im Journalismus, wenn eine andere Zeitung etwas hat, was man selber nicht hat. Also
wo man aber dabei war, das ist das Schlimme.
Okay, das ist noch schlimmer, ja. Gut, lasst es jetzt mal stehen und komm an einem anderen Punkt, wo mir aufgefallen ist, wo Sie geschrieben haben, Sie seien, das sagt vielleicht auch so ein bisschen was aus über den Grundton dieses Buches, Sie seien, Zitat, der letzte Rock'n'Roller unter den Institutsleitern. Ist natürlich eine Anspielung auf Joschka Fischer, der seiner Meinung nach der letzte oder einer der letzten Live-Rock'n'Roller der Grünen oder der Politik war. Was wollen Sie uns damit sagen?
Damit will ich sagen, dass die Universitäten und viele Institute einfach langweilig geworden sind. Damit will ich sagen, dass wir viel zu viel glatt gebügeltes Zeug machen an den Universitäten, dass wir uns nicht um die Sachen kümmern, die wirklich von Bedeutung sind, dass wir es in einer Weise tun, die manchmal zum Einschlafen ist. Und Joschka hat damals seine Partei gemeint. Das war arrogant. Ich meine es nicht arrogant. Ich meine es im aufmunternden Sinne. Leute, lasst uns mal wieder ein bisschen Musik machen. Lasst uns mal die Musik etwas lauter stellen. Lasst uns mal wieder was hermachen. Also lasst uns mal Dinge tun, von denen wir denken, dass sie nicht nur für den nächsten Exzellenzwettbewerb und für irgendeine individuelle Karriere von Bedeutung ist, wogegen ich beides nichts habe. Aber darüber hinaus könnten wir auch noch ein paar andere Dinge tun. Das akademische Leben muss wieder, und das ist auch eine Botschaft aus den 68er Zeiten, muss wieder stärker im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Und dafür können man hin und wieder einen Rock'n'Roller gebrauchen. Das war die These.
Okay, aber es... Ja, da scheint es auch leidvolle Erfahrungen zu geben, offensichtlich. Jedenfalls, man hat ja Joschka Fischer vieles nachgetragen, aber in der Partei das natürlich besonders, weil die Leute dann sagen, ach so, und wir sind also keine Rock'n'Roller oder was. Deswegen werden die Institutsleiter wahrscheinlich auch nicht begeistert sein jetzt, oder?
Also ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber einer hat sich heftig bei mir beschwert, ja, was ich, also wie man sowas überhaupt sagen könnte, habe ich zu ihm gesagt, du bist doch auch ein Rock'n'Roller.
Okay, und er hat es geglaubt. So, eine große Frage, die man sich stellt natürlich, wenn man das liest, und das Interessante ist ja, ich bin auch der Meinung, vielleicht jetzt nochmal einen kleinen Einschub zu machen, es hat keine Zukunft mehr und keinen Sinn, wenn wir uns ständig dieselben Geschichten erzählen, sondern entweder wir erzählen uns andere Geschichten oder wir müssen die Geschichten anders erzählen, weil sonst schlafen wir auch als Gesellschaft komplett ein. Und das ist einer der großen Vorzüge dieses Buches, dass bestimmte Geschichten, bestimmte Sichtweisen, die Welt zu sehen, auch die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren anders erzählt wird. Meine Frage ist im Grunde, warum sind Sie an anderen Punkten rausgekommen als respektable Zeitgenossen mit ähnlicher linksgrüner Biografie, nenne ich das jetzt mal?
Ich will nicht über die anderen reden. Also ich respektiere die. Ich habe eben gesagt, auch als professioneller Autobiografie-Schreiber ist man ein Ichling, aber man hat Respekt vor anderen. Ja? Und dieses Buch ist mit niemandem irgendeine Abrechnung. Mit niemandem. Ich bin nicht kein Nachtreter. Ich habe hier nicht meine schmutzige Wäsche ausgebreitet und sonst irgendwas. Ich respektiere mein Umfeld. Ich möchte nur ein bisschen mehr Power haben. Warum man zu etwas anderem kommt, ist vielleicht damit zusammen, dass ich eigentlich mich nicht entschieden habe, in welcher Weise ich die Dinge schreibe. Ob ich jetzt sozusagen der ernsthafte Akademiker werde oder ob ich der etwas luftigere Journalist bleibe, sondern ich habe versucht, die beiden Dinge miteinander in Verbindung zu bringen. Das hat mir in beiden Milieus durchaus nicht nur Freunde gemacht. Es gibt eine gewisse Eifersucht von Journalisten, wenn so ein Prof sich in der Zeitung verbreiten kann. Und es gibt die Beschimpfung, die ausgerechnet von Journalisten kommt, man sei ein Feuilleton-Soziologe, wenn man sich traut, einen Zweispalter in der Süddeutschen Zeitung oder in der Taz zu schreiben. Ich glaube, das gehört zu unseren Dienstpflichten, speziell wenn wir Kulturwissenschaftler sind, auch über die Dinge der Gegenwart zu handeln. Und von daher, das habe ich anders gemacht als andere. Das habe ich übrigens auch vorgemacht, weil das heute kein Problem mehr ist. Die Leute, die mir in den 90ern gesagt haben, du kannst doch nicht dauernd in der Zeitung sein oder im Fernsehen. Damals bin ich auch in Talkshows gegangen, das vermeide ich heute grundsätzlich. Aber die stehen heute selber dort und erklären eine Wahl oder ihr letztes Buch oder sonst irgendwas. Es ist nicht mehr so eine hohe Schwelle dazwischen. Aber was mich angetrieben hat, ist, dass ich nicht von einem Fach, von einer Disziplin, von einer akademischen Fragestellung allein ausgegangen bin. Sie können mir glauben, ich habe ernsthafte wissenschaftliche Abhandlungen geschrieben. Glauben Sie es mir einfach. Aber darüber hinaus versuche ich, Probleme der Gegenwart zu definieren. Und die Kulturwissenschaften, ich bin Leiter eines kulturwissenschaftlichen Instituts, die haben sich Anfang des 19. Jahrhunderts dadurch definiert, dass sie gesagt haben, unsere moderne Gesellschaft ist in eine Krise geraten. Ja, das Unbehagen war damals eigentlich von Freud zum Beispiel formuliert, das herrschende Gefühl. Und damals haben sich nicht nur Kulturkritiker im Feuilleton aufgemacht, diese Krise sozusagen zu diagnostizieren, Freud oder Spengler, der Untergang des Abendlandes, solche Sachen sind damals entstanden, sondern es haben sich auch Kulturwissenschaftler wie Georg Simmel und andere haben sich aufgemacht und die haben auch immer die kleine Form genommen, die eigentlich journalistische Form. Sie haben versucht, die Irritation, in der wir sind, in der Gegenwart, sozusagen auf Begriffe zu bringen, zu erklären, weiterzudenken. Und im Grunde genommen ist das mein Ansatz. Ich gehe von einem Problem aus und nicht von einem Fach oder einer Disziplin. Es ist mir egal, ob eine Methodologie eklektizistisch ist. Das ist der Killervorwurf in der Wissenschaft. Es ist mir egal, ob das jetzt eigentlich mehr Soziologen machen, was ich mache, oder ob das dann doch Politologen machen. Ich bin an den Problemen interessiert. Und das ist eigentlich auch die Art und Weise, wie man an einem solchen Institut, wie das ich in Essen die Ehre habe zu leiten, was man dann dort wirklich auch umsetzen kann. Und da kam die Klimafrage. Da kam dann tatsächlich die Idee, die zum Beispiel zusammen mit Harald Welzer entstanden ist, eine kulturwissenschaftliche Klimaforschung zu machen. Also nicht nur eine, die uns erklärt, was CO2 ist und was es in der Atmosphäre anrichtet, sondern was wir im Sinne einer Sinnstiftung, die über solche Prozesse zumeist sehr irritierend einsetzt, was bedeutet das jetzt eigentlich für uns? Müssen wir unsere Lebensstile ändern? Müssen wir ein neues Wachstumsmodell erfinden? Müssen wir uns vom Alten verabschieden? Müssen wir zu irgendwas Neuem vordringen? Was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn der Zukunftshorizont nicht mehr so weit offen ist, wie man in den 50er, 60ern und noch in den 70ern geglaubt hat? Es geht immer so weiter. Man wächst und wächst und wächst. Und irgendwann ist die Welt perfekt. Wenn man dann sieht, da hinten am Horizont, da steht ein Stoppschild. Da steht, wenn ihr mehr als so und so viel Partikel pro Million in die Atmosphäre emittiert, dann wird die Erde ein Problem kriegen, speziell für eure Kinder und Enkelkinder. Wenn man das sieht, dann muss man sich mit diesen Fragen neu auseinandersetzen. Und da muss man anfangen, groß zu denken. Da muss man mal den Mut haben zu sagen, was würde das jetzt eigentlich bedeuten. Und dann macht man auch natürlich die Klein-Klein-Forschungen, habe ich eben beschrieben, die ethnografischen Forschungen, wie empfinden das Menschen? Haben wir eine Verlustaversion? Haben wir das Gefühl, wir müssen jetzt auf alles verzichten? Oder gewinnen wir aus der Klimakrise, aus der ökologischen Krise eigentlich auch Anstöße, um unser Leben tatsächlich in einem besseren Sinne zu verändern? Es kann ja sein, dass die Aufgabe unseres Wachstumsmodells, in dem wir aufgewachsen sind, ganz gut wäre. Wir haben sowieso fast null Wachstum, also das Gerede vom Wachsen, Wachsen, Wachsen und von der Krise, die jetzt in China einbricht, wenn die nur noch 5 oder 7% wachsen, das ist eigentlich Unsinn. Wir müssen uns eigentlich auf eine Welt einstellen, die mit dem auskommt, was sie an Ressourcen hat und die Gaben der Natur, die sogenannten Ressourcen, auch etwas pfleglicher behandelt. Was würde das für uns bedeuten? Und an dem Projekt arbeiten wir. Und das sind dann eben einfach Thematiken, die interdisziplinär sind, die einen politischen Charakter haben und die das fortsetzen, was ich in den 70er Jahren als politische Ökologie gelernt habe.
Ja, und das ist ja der interessante Punkt, dass im Grunde Ökologie, Ökos in unserem politischen Verständnis der letzten, sagen wir mal, 30 Jahre im Grunde auch als eine Minderheit betrachtet wurde, die auch ihre Rechte reklamiert. Also im Grunde, das auch wie in Redaktionen, da sitzen die für das Soziale zuständig und da sitzt irgendwie der Sportfuzzi, das war ich früher, und da sitzen noch die Ökos und die wollen auch irgendetwas. Und im Grunde ist es uns als Gesellschaft nicht wirklich gelungen zu erkennen, dass das kein Minderheitenproblem ist, sondern dass das eine Majoritätenaufgabe ist. Und im Grunde ist die Klima, wenn ich es richtig verstehe, die Klimakultur, die Sie voranbringen, die gemeinsame Folie, um das klarzumachen.
Also ich kann ja mal die Taz loben, wenn ich schon mal hier bin. Es gibt in der Taz ein Buch, das heißt Wirtschaft und Umwelt. Und das ist zumindest schon mal eine Verknüpfung, die Faz nicht macht. Ja, weil sie denkt, da ist der Wirtschaftsteil, da wird über das Geld gehandelt und über die Märkte und über Strompreise und so. Und dann gibt es da auch noch ein Feuilleton. In dem konnte Herr Schirmacher schwärzeste Visionen über den ökologischen Untergang verkünden. Also das ist in der Tat so, dass man das zusammendenken sollte. Und tatsächlich, und es müsste den Grünen gelungen sein in den letzten 30 Jahren, die Ökologiefrage von einer sozusagen Nischenposition, da gibt es auch noch so ein bisschen, das reparieren wir dann am Schluss, oder da sind die Bedenkenträger, oder da sind die Apokalyptiker oder irgend sowas, das reinzutragen in den Mainstream der Gesellschaft. Aber ich bin da gar nicht so pessimistisch. Ich glaube, das ist auch ein Stück in der Gesellschaft gelungen. Die Grünen sollten die ökologische Frage wieder zur Zentralen machen, ohne dass sie dann als Graswurzelschrate irgendwie nur über Urban Gardening reden. Ich habe nichts gegen Urban Gardening, ist ganz wunderbar, aber es sollte sich sozusagen nicht nur auf dieses Kleinteilige beschränken, es sollte ein Gesellschaftsmodell dahinter stehen, das jetzt nicht mehr die Revolution macht, davon haben wir uns ein bisschen verabschiedet, ich glaube aus guten Gründen, sondern das tatsächlich sagt, wohin wollen wir, was sind die Entwicklungsvorstellungen, was wollen wir eigentlich erreichen für, das ist so eine Politikerphrase, ich nehme sie trotzdem ernst, für Kinder und Enkel, wie sollen die eigentlich leben? Und das ist das, was Harald Welzer und ich Futur 2 Denken genannt haben, also aus der Position des Jahres, sagen wir mal 2050, 70, wenn wir bei CO2 null sein sollen, wie sieht die Welt dann aus? Und die muss nicht schlimmer aussehen als heute, die kann viel besser aussehen. Aber dieses utopische Element, das muss einfach wieder in unsere Köpfe. Und die Grünen wären genau die, die nicht die Superrealos jetzt sind und ganz abgezockt jetzt auch Wirtschaftspolitik mit Daimler-Benz machen, sondern die jetzt sagen, okay, Daimler-Benz gibt es nur, wenn ihr intelligente Verkehrskonzepte entwickelt, sonst gibt es keinen Daimler-Benz mehr, weil die Chinesen irgendwann auch keine mehr kaufen.
Gut, darf ich doch noch mal ganz vorsichtig nachfragen, weil Sie sagen, die Grünen, Sie haben ja die Bürgerbewegung ausgerufen, im Grunde müssten wir doch alle die Grünen sein.
Ja, richtig.
Richtig. Also nicht die Partei, sondern...
Nach der Buchmesse überlegen Sie sich, ne?
Jetzt aber die Frage, die im Grunde sagen ungelöst ist, ist ja, dass wir jetzt in einem klassischen linksgrünen oder linksliberalen Kanon, sei es jetzt irgendwie bei Intellektuellen oder sei es irgendwie auch in anderen Bereichen, wir dieses Thema, also dieses zentrale Thema, die ökologische Transformation, zwar rational irgendwie begriffen haben, ja, das muss man auch machen, ist ja total wichtig, es ist aber nicht existenziell. Bei Ihnen ist es existenziell geworden und das ist einer, sage ich auch noch, einer dieser ganz wichtigen Dinge in diesem Buch, dass man merkt, es geht nicht von oben nach unten, sondern es geht von unten nach oben. Es sind kleine Dinge, kleine Erlebnisse, die man hat. Man kriegt sie gar nicht richtig in dem Moment zu greifen und irgendwann wird einem klar, dass da eine Kette draus wird, wo man entweder als Denkender oder tatsächlich als Handelnder sich verändert.
Ja, die Frage war jetzt, warum wir emotional nicht, aber existenziell nicht...
Erstmal A, wir, also Gesellschaft und B, Sie.
Ich glaube, es ist ganz schwierig, sich so etwas wie Klimawandel wirklich so vorzustellen, dass es einen existenziell berührt. Und das wird vermittelt über Medienbilder, die in der Regel die Klimakatastrophe simulieren oder deren Eintreten, was hin und wieder tatsächlich der Fall ist, uns sozusagen vorführen. Ein Tsunami. In der Stadt, in der ich lebe, in Gießen, ist vor einigen Monaten ein Tornado. Das ist in dieser Region überhaupt noch nie da gewesen. Es gibt Tornados in Deutschland, aber nicht in so einer Region. Ein Tornado geht über eine Stadt hinweg. Da fängt man an nachzudenken, ne? Also das ist was Existenzielles, wenn Sie sehen, wenn Sie sich auf dem zweiten Stockwerk eines Hauses zu einem Kaffeebesuch aufhalten mit Ihrer Tochter und plötzlich sehen Sie an den Fensterfront des zweiten Stocks Mülltonnen entlang fliegen, dann fangen Sie an nachzudenken. Ja, spätestens da. Aber das ist nicht der Punkt, der uns dann morgen dazu bringt, zu sagen, okay, ich schaffe mein Auto ab oder okay, ich nehme das Fahrrad oder wie auch immer. Obwohl das ganz interessant ist manchmal, das zu machen, weil wir sowieso den meisten Teil unserer Auto benutzen, um 5 Kilometer zu fahren. Also die kann man tatsächlich anders fahren. Worum es geht, ist, die Dinge anders in den Blick zu nehmen. Ich habe eine Idee mit einer Kollegin, Patricia Nahns, entwickelt. Da werden wir uns in den nächsten Monaten an Sie wenden. Die Bundesrepublik Deutschland mit Institutionen von Bürgerbeteiligung auszustatten, die sozusagen fest institutionalisiert sind. Wir nennen das eine vierte Gewalt. Entschuldigung, die Presse ist auch eine vierte Gewalt. Wir nennen es aber eine vierte Gewalt, die die anderen drei nicht außer Kraft setzt, die sozusagen die Institutionalisierung des Zukunftsdenkens etabliert. Das steht auch in dem Buch etwas näher ausgeführt. Also mit anderen Worten, existenziell kann es werden, wenn ich darüber nachdenke, wie meine Kinder, wie meine Enkel und alle von Ihnen haben Kinder oder Enkel oder kennen welche, die Kinder und Enkel haben, wie die im Jahr 2050 und 70 leben. Und das ist ein Gedanken wert, dass man sich Sorgen, Gedanken, aber auch Fantasien, fantasievolle Visionen über das Leben der nächsten Generation macht. Also etwas mehr Verantwortung, auch ökologische Verantwortung, für die übernimmt, denen wir eine Welt hinterlassen, von denen die meisten, die heute 20 oder 30 sind, euer Spruch, es soll euch einmal besser gehen, den wir jetzt gar nicht mehr sagen, der ist sowieso gelogen. Das heißt, wir sagen eigentlich denen, die so unter 30 oder 20 sind, euch soll es einmal schlechter gehen als uns. Das ist ein schlechter Deal. Das geht so nicht. Das kann man nicht machen, das kann man nicht verantworten. Und das sind die Dinge, wo es existenziell wird. Und was wir möchten, ist nicht in einem Sinne des erhobenen moralischen Zeigefingers, sondern in Form einer politischen Institution, der Konsultative, der nächsten Generation etwas auf den Weg zu geben. Das heißt, gewissermaßen zu antizipieren, was wir natürlich nicht wissen können, was die nächste Generation an Wünschen und Vorstellungen hat. Und wir können es ja auch nicht vorschreiben. Aber wie könnten wir eine Welt hinterlassen, in der die Optionen, die Freiheitsspielräume, die wir hatten, das wird in diesem Buch exzessiv ausgeführt, was wir für ein Glück gehabt haben, wer 50 geboren ist und vielleicht sein Leben ohne Krieg verbringen kann, hier in Europa natürlich nur, der hat verdammt Glück gehabt, wenn man die europäische Geschichte nimmt. Und dieses Glück müssen wir weitergeben. Es muss sozusagen ein Gabentausch in die nächste Generation erfolgen.
Auch einer der interessanten Aspekte dieses Buches, man merkt ja, dass Sie im Grunde sehr zufrieden sind mit der Art, wie es gelaufen ist jetzt für Sie. Aber Sie scheinen auch im Einklang zu sein mit der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ja jetzt für den Linken auch nicht gerade selbstverständlich.
Das kann man sagen. Das hat mich auch einige Lernprozesse gekostet, 1988, 89, 90 zu verstehen, okay, dieses Land macht eine Wiedervereinigung. Ich habe es aber akzeptiert, weil es ein großer Moment von Freiheit war. Und ich bin auch sofort sozusagen hier nach Leipzig gefahren. Ich wollte das sehen. Ich wollte sehen, wie in Deutschland eine Revolution stattfindet. Und ich war begeistert. Das steht auch im Buch, dass ich sozusagen gegen alle meine rationale Skepsis, ich gehörte zu den Blödmännern, die gesagt oder die gedacht haben, man darf das mit der Wiedervereinigung nicht zu schnell machen. Was machen dann die Russen? Der Gedanke, was die Russen machen, ist sowieso ein Gedanke, der die Geschichte der Bundesrepublik von 1949 bis heute durchzieht. Wir sollten vielleicht mal was machen, nicht weil es die Russen erstört, sondern weil wir es wollen. Und dann können wir immer noch sehen, wie wir mit den Russen klarkommen. Klammer zu. Also ich habe an ein Kapitel die Kinderhymne von Bertolt Brecht, die ich immer gut gefunden hätte, wenn das die Nationalhymne zum Beispiel damals der DDR geworden wäre oder nach 1990 der Bundesrepublik Deutschland. Und in dieser Hymne, und Brecht war eigentlich ein großer Patriot, schreibt er aus dem Exil nach Berlin wiedergekehrte Brecht, schreibt eigentlich, dass er ist, ihm eine Sehnsucht ist, dass wir den anderen kein Schrecken mehr sind, dass wir von den anderen geliebt werden, also gut gefunden werden und dass wir uns auch selbst gut finden können. Und ich glaube, wenn man die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nimmt, bei allen berechtigten Kritiken, die wir haben, bei allem Gemecker, dass wir in Deutschland ganz gut können, ja, dass wir eigentlich mit der Entwicklung dieses Landes durchaus auch zufrieden sein können. Natürlich ist es verbesserungswürdig. Ich kann Ihnen 20 Sachen erzählen, mit denen ich nicht einverstanden bin. Und ich sage das auch laut. Ich schreibe es und da, wo ich in Beratungspositionen drin, sage ich auch, ihr müsst für die Klimakonferenz in Paris mehr machen. So wird es nichts, wie ihr es macht. Aber die politische Kultur dieses Landes, auf die können wir nicht stolz sein, aber auf die können wir mit Gelassenheit schauen und aufbauend auch die Probleme erledigen, die jetzt anstehen. Und das wird uns ganz schön um die Ohren fliegen die nächsten Jahre. Also es ist gut, dass dieses Land gefestigt ist, dass es auch mit Einwanderern und Flüchtlingen umzugehen gelernt hat, kann sich verbessern. Dass es ein ökologisches Bewusstsein entwickelt hat, kann sich verbessern, kann auch konkreter werden. Wir sprachen gerade drüber. Dass es auch wahrnimmt, wie zum Beispiel andere Völker in der Welt die Folgen unseres Handelns vielleicht bewerten. Das ist nicht nur im globalen Süden, sondern was denken eigentlich Menschen in Riga, Tallinn oder Vilnius, wenn wir sagen, nein, nein, wir müssen uns irgendwie mit den Russen gut stehen? Ja, was denken die? Was denken Polen? Das ist gut, dass wir darüber nachdenken, dass wir eine andere Erinnerungsoptik auch haben als die des Holocaust und unserer Verfehlung im Zweiten Weltkrieg, sondern dass wir wirklich geopolitisch neu zu denken lernen. Und das sind die Dinge, von denen ich meine, dass man mit dem Land einverstanden sein kann, es ist immer verbesserungswürdig, aber es ist eine politische Kultur, mit der ich gewissermaßen erstmal ein viel stärker im Reinen bin als in den 60ern. Und ich würde sogar arrogant sagen, dass wir auch ein kleines Stückchen dazu beigetragen haben, dass diese Bundesrepublik ein besseres Land wurde. Wir haben furchtbar übertrieben, wir haben viele Fehlurteile über dieses Land abgegeben. Aber wissen Sie, wenn am 2. Juni 1967 ein Student, der nun mal zufällig mitdemonstriert, erschossen wird, dann könnten Sie kurzfristig das Gefühl haben, dass es hier irgendwelche Faschisten unterwegs sind, die hier eine Diktatur errichten, weil es natürlich maßlos übertrieben gewesen. Aber so war es damals. Und das zu verstehen, wie man aus solchen Wahrnehmungen dann Schlussfolgerungen zieht, die am Ende nicht revolutionär, sondern reformerisch waren, das ist der Inhalt dieses Buches.
Der interessante Punkt auch noch, auf den wir jetzt leider nicht mehr groß eingehen können, aber ist der Umschaltmoment, der in Ihrem Leben ja stattgefunden hat und wo man im Grunde sagt, wir sind eigentlich eine Gesellschaft, auch Individuen, die beschäftigt waren mit Vergangenheitsbewältigung und jetzt geht es um Zukunftsbewältigung. Also Sie haben Futur 2 auch gesagt, aus einer gelungenen Zukunft irgendwie, wir werden das geschafft haben, irgendwie zu blicken. Und jetzt gibt es ja zwei unterschiedliche Modelle. Es gibt Leute, die sagen, wir haben das als Gesellschaft ganz gut hingekriegt, dass wir im Grunde in der Lage sind, irgendwie in die Zukunft zu gucken. Ich bin eher skeptisch und würde sagen, wir sind mit 45, mit 68 und mit 89 immer noch so beschäftigt, im Grunde, dass wir als Gesellschaft im Gegensatz zu Ihnen nicht umgeschaltet haben. Wie sehen Sie es?
Naja, ich bin ja struktureller Optimist. Ich glaube schon, dass wir das besser hingekriegt haben, als Sie es jetzt beschrieben. Aber ich habe ja gerade beschrieben, wo alle die Mängel liegen, wo die Rückfallsmöglichkeiten liegen. Es ist sehr wohl möglich, dass Europa zusammenkracht. Es ist sehr wohl möglich, dass sich auch in Deutschland irgendwelche Leute nicht nur in Dresden vorm Zwinger rumtreiben, sondern noch viel schlimmere Dinge tun, wie Marine Le Pen in Frankreich, die in Wahlbezirken des Ostens Frankreichs fast 50% der Stimmen bei Nachwahlen erringt. Das ist dramatisch, das ist furchtbar. Das wird uns um die Ohren fliegen, wenn der Front wieder eingeführt wird und Frankreich aus der Europäischen Union austritt, was sie fordert, das ist ihre Forderung. Ja? Und es gibt ganz viele in Europa, die diesen Unlust haben. Wir müssen uns mehr, wir haben uns so angewöhnt, die Dinge für selbstverständlich zu nehmen. Europa, klar, wir reisen rum, wir haben den Euro, uns geht's gut, mal weniger, mal mehr. Wir haben jetzt das Problem mit den Griechen, lösen wir auch. Nee, das ist alles nicht garantiert, dafür muss man was machen. Insofern haben Sie völlig recht. Der Umschaltpunkt ist eigentlich in den 70er Jahren eingetreten. Die 70er Jahre werden in meinem Buch auch als eine wirkliche geopolitische, intellektuelle, geistige Zeitenwende charakterisiert. Viele Probleme, die wir heute erkennen als Bedrohungen Europas, haben in den 70ern angefangen, zum Beispiel mit der Islamischen Revolution im Iran. Ja, das ist schon ein wichtiges Element gewesen. Darüber gibt es so Sachen wie Hamas oder so. Ja? Also das ist nicht ungefährlich, was da beginnt. Und in den 70ern ist aber vor allen Dingen eins passiert. Eine Gesellschaft, die sehr wesentlich sich ausrichtet auf einen unendlich ausgespannten Horizont von Möglichkeiten, erkennt, dass die Möglichkeiten nicht unbegrenzt sind. Und das empfindet sie erstmal als narzisstische Kränkung, das empfindet sie als etwas, wo man verzichten soll oder sonst irgendwas. Und wir müssen uns daran gewöhnen, diese Zeitenwende als eine zu nehmen, die uns Chancen bietet. Aber wichtig ist, dass man die Zukunft schaut. Die Deutschen haben immer sehr stark ihre Vergangenheit bewältigt. und haben sehr stark darauf geschaut, dass ihre politische Kultur der Verhinderung eines neuen Nationalsozialismus dient. Ganz wunderbar. Das war wichtig, weil in den 50er Jahren war das keineswegs ausgemacht. Deutschland hätte sich auch ganz anders entwickeln können. Aber es ist jetzt gewissermaßen auch die Zeit gekommen, diese Erkenntnisse in eine Verantwortung für die Zukunft zu übertragen.
So, haben wir alles besprochen? Ja. Wir müssen aufhören. Ich sage Ihnen noch mal ganz kurz, politische Zeiten hat mich auch deshalb extrem bereichert, weil eben diese Verknüpfung von Ich, Familie und Weltpolitik da ist und weil eben, ich habe es schon angedeutet, diese alte Reden, dass das Private politisch sei, da auf eine ganz neue und auch zeitgemäße Art und Weise begründet wird und weil es eben nicht an einer Retro-Utopie, der wir immer gerne manchmal nachhängen, festhält, sondern eben tatsächlich Zukunft formuliert. Und eine ganz wichtige Sache habe ich auch noch gelernt, das ist dann der Abschluss, aber weil ich auch manchmal dazu neige zu sagen, das wird ja doch sowieso nichts, das wird doch alles sowieso nichts und habe gemerkt, das ist also damit gebe ich jegliche Art von Gestaltungsmöglichkeit auf und bin auch komplett unpolitisch, weil damit überlasse ich das den anderen. Er nickt. So, Klaus Leggevi, meine Damen und Herren. So, ich darf Ihnen noch mal ganz kurz das Buch nennen, über das wir gesprochen haben. Politische Zeiten, Beobachtung von der Seitenlinie, erscheint bei C. Bertelsmann, gibt es auch hier zu kaufen. Ich wünsche Ihnen, Herr Leggevi, damit viel Erfolg, sage herzlichen Dank und es geht hier bei der Taz gleich weiter.
Vielen Dank.
Buchmesse Funk, Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.